Hast du schon einmal bei einem Online-Shop bestellt, wo du dir nicht sicher warst, ob es den wirklich gibt? Dann hast du vermutlich gleich mal ins Impressum geschaut, um dich zu versichern, dass es passen könnte. Leider wissen das natürlich auch Fake-Shop-Betreiber, worauf sie achten müssen. Deshalb haben wir heute mit Thorsten Behrens, Geschäftsführer des österreichischen E-Commerce-Gütesiegels, gesprochen, wie man seinen Online-Shop mit vertrauenswürdigen Elementen schmücken kann, was ein Gütesiegel ist und wie man nach 11 Jahren noch immer Spaß an seinem Job haben kann. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Thorsten Behrens. Thorsten, schön, dass du da bist.
Schön, dass du mich eingeladen hast.
Immer wieder gerne. Wie üblich, ein kurzes Intro für den Thorsten von meiner Seite aus. Thorsten ist einer meiner längsten Kontakte in der Branche. Er hat selbst mal in der Medienbranche gearbeitet, dementsprechend ein ziemliches Heimspiel in Sachen Podcast. Man hört es vielleicht auch an der Audioqualität, die sein Mikrofon mitbringt. Wir nehmen ja viele unserer Podcasts remote auf und da freut es mich immer sehr, wenn verschiedenste Teilnehmerinnen und Teilnehmer da auch gutes Equipment zur Verfügung haben, weil das natürlich die Audioqualität für euch extrem verbessert. Den Thorsten findet man überall dort, wo es um Fake-Shops, E-Commerce, Betrug im Internet und dergleichen geht. Er ist regelmäßig Speaker auch bei uns, wo er meistens aufklärt, wie man Fake-Shops erkennt, wie man sich mit rechtlichen Themen besser auskennen kann und zu guter Letzt, wozu ein E-Commerce-Gütesiegel sinnvoll sein könnte. Aber bevor ich da jetzt noch weiterrede, lieber Thorsten, würde ich sagen, Ball geht jetzt an dich und jetzt stellst du dich mal vor.
Vielen Dank. Ja, mein Name ist Thorsten Behrens. Ich bin zum einen Geschäftsführer beim österreichischen E-Commerce-Gütezeichen. Da zertifizieren wir Online-Shops so, dass die Händlerinnen und Händler auf der sicheren Seite sind, was die rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft, aber dass auf der anderen Seite auch die Konsumentinnen und Konsumenten mit einem Blick erkennen kann, in dem Online-Shop kann ich vertrauensvoll einkaufen. Ich habe aber auch mit den Bösen im Internet zu tun, nicht direkt, aber wir suchen nach Fake-Shops und Ähnlichem, nämlich nach Fallen im Internet und da warnen wir davor auf der Watchlist Internet, also ich bin Projektleiter der Watchlist Internet, wo wir vor Internetbetrug warnen. Habe also so mit beidem zu tun und kenne auch die Probleme eben der Konsumentinnen und Konsumenten, wenn es darum geht, vertrauensvolle Online-Shops zu finden und nicht immer in denselben Shops einzukaufen.
Sehr gut. Internethandel gibt es ja jetzt noch nicht so lang. Wie lange gibt es das E-Commerce-Gütesiegel? Gibt es ja schon länger als Amazon oder seid ihr erst danach geboren worden?
Uns gibt es deutlich länger als die meisten im E-Commerce. Uns gibt es nämlich seit dem Jahr 2000, also als der E-Commerce gerade mal so losging, als in Österreich am E-Commerce-Gesetz geschrieben wurde. Und da haben dann die, die an diesem Gesetz geschrieben haben, auch gedacht, es braucht irgendwas, was zeigt, in diesen Shops kann ich vertrauensvoll einkaufen, weil keiner hatte Ahnung von E-Commerce. Keiner wusste, wie das eigentlich funktioniert. Ich habe von den ersten Zertifizierungen Screenshots gesehen. Da war es nicht mal notwendig, eine E-Mail-Adresse anzugeben. Naja, klar, es hatten viele gar keine E-Mail-Adresse oder nicht die Möglichkeit, eine einzurichten, sollten aber trotzdem bestellen können. Und ja, das Ganze wurde da halt ein bisschen formalisiert, also dass dann das Gesetz auch kam, das E-Commerce-Gesetz und damit der E-Commerce auch professionalisiert wurde. Und ja, da ging es dann richtig los, da ist dann richtig durchgestartet und da war das Gütezeichen von Anfang an dabei.
Sehr cool. So, jetzt hast du gesagt, es gibt euch schon jahrelang. Was hat sich so deiner Meinung nach die letzten 20 Jahre tatsächlich geändert? Ich meine, dass es jetzt E-Mail-Adressen gibt im Kontakt, das hat sich schon etabliert. Du hast jetzt auch schon das Wort E-Commerce-Gesetz und dergleichen gesagt. Magst du vielleicht mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was so die letzten Jahre geschehen ist bis zum heutigen Stichtag 2024?
Also natürlich ist das Ganze deutlich größer geworden. Also der Marktanteil von dem, was E-Commerce ist, ist von null natürlich jetzt auf bis zu 20% gegangen, in manchen Branchen auch noch drüber. Das hat sich auf jeden Fall geändert und es sind natürlich wesentlich mehr Player dabei. Und es gibt natürlich, das hängt immer damit zusammen, wenn viele aktiv sind, auch mehr Regulierung auf jeden Fall. Also es gibt mehr Gesetze. Es gibt nicht nur das E-Commerce-Gesetz und das Konsumentenschutzgesetz, was es ja damals eh schon gab, sondern da sind jetzt auch Gesetze in allen möglichen Bereichen entstanden, die den E-Commerce speziell betreffen und regeln. Das auf der einen Seite, also da muss man jetzt deutlich mehr einhalten, als es ursprünglich war. Aber ansonsten, es gibt mehr Player, es gibt mehr Konkurrenz und dadurch musste sich die ganze Branche natürlich auch deutlich mehr professionalisieren. Aber was ich sehe, ist, dass es da eine ganz große Bandbreite gibt. Also es gibt die einen, die wirklich jetzt ganz technologisch unterwegs sind, bis hin natürlich jetzt aktuell zu KI-Einsatz. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch die, die sich in den letzten 20 Jahren oder sage ich mal in den letzten 10 bis 15 Jahren gar nicht so sehr verändert haben, die mit ihrem Shop ihre Nische gefunden haben und gar nicht so viel verändern müssen und trotzdem mitspielen können und erfolgreich mitspielen können in dem Ganzen. Und das ist eigentlich interessant, wie individuell diese Branche ist, dass man nicht sagen kann, mach das und das und das und du wirst garantiert Erfolg haben, sondern man muss sich sein Business genau anschauen, man muss sich seine, das, was man verkaufen will, genau anschauen, muss sich die Zielgruppe genau anschauen und dann wirklich darauf reagieren, wie erreiche ich meine Zielgruppe. Und das macht es natürlich überall im Handel, aber im E-Commerce nochmal ganz besonders spannend, dass es da eben wirklich auch noch viel Ausprobieren gibt.
Mhm. Das ist gesagt, du hast aber nicht nur mit den guten Leuten zu tun sozusagen, sondern auch mit den Bösen sozusagen, also den Verbrechern des Internets. Welche Branchen sind da primär betroffen oder gibt es da überhaupt so eine Hauptbranche? Also ich denke da jetzt sofort an Elektrofachhandel, weil schneller im Umlauf theoretisch. Man kann mit größeren Preisbeträgen, also mit größeren Rabattcodes arbeiten, Black Friday total ausnutzen etc. Was würdest du sagen, welche Branchen sind besonders betroffen? Oder vielleicht gleich Anschlussfrage, wie erkenne ich, dass es einer von den nicht guten ist?
Also Fake-Shops gibt es grundsätzlich mal in allen Bereichen, also sehr breit gestreut. Da ist kaum was dabei, was es nicht gibt. Aber was wir so sehen ist, was so die Dauerbrenner sind, ist natürlich Mode und vor allem Markenprodukte. Also das sind dann die aktuellen Sneaker, die begrenzt, die limitiert auf den Markt gekommen sind. Und wenn die überall anders ausverkauft sind, dann gibt es die trotzdem noch in Fake-Shops zu kaufen angeblich. Das ist das eine, was wir sehen. Ansonsten sehen wir aber auch sehr viele Trends, die gerade zur Zeit passen. Also im Frühjahr sehen wir jedes Jahr, dass es Fahrrad- und E-Bike-Fake-Shops gibt. Danach kommen dann die Pools, dann kommt die Terrasseneinrichtung. Und wenn sowas wie eine PlayStation oder so rauskommt, dann sind wir auch schon sicher, auch dazu wird es wieder Fake-Shops geben. Und wenn wir dann Richtung Black Friday und Weihnachten schauen, da geht es eben ganz viel um Elektronik-Sachen. Da gibt es ganz viele Elektronik-Fake-Shops, weil das ja auch das ist, was am allermeisten gekauft wird in der Saison. Also da schauen die Kriminellen schon drauf, dass sie das verkaufen oder versuchen zu verkaufen, was gerade populär ist. Und wie kann man sowas erkennen? Wie kann man Fake-Shops erkennen? Das Allerwichtigste ist erstmal, dass man schaut, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Also das Impressum suchen und schauen, was soll da angeblich für einen Shop dahinter stecken. Damit hat man schon mal 95% der Fake-Shops erkannt, die es gibt, weil 95% haben kein Impressum. Finger weg, wegklicken, was anderes suchen, weiter geht's. Dann wird es schon etwas komplizierter. Aber viele Fake-Shops haben auf der Startseite ganz viele verschiedene Zahlungsmittel angegeben, mit denen man angeblich bezahlen kann. Und wenn man dann zum Checkout kommt am Ende, dann funktioniert seltsamerweise alles nicht und es bleibt nur die Vorkasse per Banküberweisung übrig. Auch dann heißt es Finger weg. Ja, und ansonsten hilft immer, und das sollte man auch machen, wenn man neue Shops ausprobieren will, wenn man einen neuen Shop findet, einfach mal schauen, was haben andere für Erfahrungen damit. Und einfach mal googeln, den Domainnamen eingeben und dann Erfahrungen, Reviews, Probleme, seriös oder sowas als Stichwort dazu schreiben und schauen, was findet man dann. Wenn es ein Fake-Shop ist, findet man idealerweise den Eintrag von der Watchlist Internet. Dann weiß man, das ist ein Fake-Shop, nicht einkaufen. Und wer sich das Ganze nicht antun will, der kann halt auch auf Gütezeichen achten, wie das österreichische E-Commerce-Gütezeichen. Schauen, ist der Shop dort zertifiziert? Und dann vertrauensvoll dort einkaufen.
Okay, du hast jetzt schon, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger eine gute Formel hingelegt. Impressum, wer soll dahinter stehen? Zweitens einmal die Zahlungsmittel überprüfen, wo man nicht in Vorleistung gehen muss, mehr oder weniger. Und auch die Google-Suche verwenden, also vielleicht nicht abergläubig zu glauben, dass man die neue PlayStation dann doch 50% billiger bekommt, sondern vielleicht einmal das Wort Fake bei Google auch noch hinter diesen Online-Shop dazuhängen und da mal schauen, ob es dort was gibt und vor allem natürlich die Gütesiegel-Zertifizierungen beachten. Wir haben jetzt auch vor kurzem gehört, wir haben jetzt gerade an den Vortrag vom Armin Landorfer aus dem Jänner kurz Revue passieren lassen in meinem Kopf, der hat damals schon gesagt, es korreliert meistens damit, je nachdem wie oft ein Impressum aufgerufen wird, desto unsicherer fühlt sich vielleicht auch die Person, die gerade auf deinem Webshop ist. Fand ich eine super Anekdote, eigentlich das in Korrelation zu setzen. Das heißt, sich dann Überlegungen zu machen, wie kann ich vielleicht sicherer auftreten, wenn ich einen Onlineshop betreibe. Deswegen vielleicht auch gleich die Frage an dich. Abseits vom Gütesiegel, was sind so vertrauensstiftende Maßnahmen, wo du sagst, die haben auch Hand und Fuß, wie zum Beispiel ein Rechnungskauf, weil du jetzt genau Gegenteiliges sozusagen gesagt hast. Die Vorabüberweisung ist natürlich das beste Zahlungsmittel für den Fake-Shop-Betreiber. Das beste Zahlungsmittel wahrscheinlich für einen sehr unsicheren Kunden ist ein Rechnungskauf, wo ich zuerst mal das Produkt bekomme und dann die Zahlung tätige. Was hättest du sonst noch für Tipps, die man da vielleicht einsetzen könnte?
Also erstmal, weil es Impressum gefallen ist, das sollte man wirklich gut gepflegt haben. Das sollte vertrauensvoll sein. Und es ist nicht immer so, dass die, die ins Impressum gehen, Zweifel haben. Das muss es nicht sein, sondern viele wollen einfach wissen, mit wem habe ich es zu tun und schauen deswegen grundsätzlich ins Impressum, wenn sie in einen neuen Online-Shop einkaufen wollen. Kann auch mal ein bisschen sein, dass man sich anschaut, wie viele gehen von Impressum dann wirklich wieder in den Warenkorb und schließen den Einkauf ab. Wenn das sehr viel ist, dann hat man es gut gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten wichtig ist natürlich für alle, dass das richtige Zahlungsmittel zur Verfügung steht. Also das, was man sich als Kunde wünscht. Das muss nicht mehr immer Kauf auf Rechnung sein. Das gibt es natürlich gerade im deutschsprachigen Raum immer noch sehr, sehr viele, die das schätzen. Aber es sollten vor allem Zahlungsmittel sein, bei denen man sich ein bisschen sicherer fühlen kann. Also wo ein Käuferschutz dabei ist, wie bei PayPal, wo man das Geld auch wieder im Grunde zurückbekommen kann, wie bei einer Kreditkarte und sowas. Also wirklich schauen, was will meine Klientel auch an Zahlungsmitteln haben. Da gibt es ja zahlreiche Studien, da kann man auch schauen, auch nach einzelnen Branchen, weil das ist da ein bisschen unterschiedlich. Ansonsten ist es wichtig, dass alle Informationen, die man sich erwartet in einem Online-Shop, auch leicht zu finden sind. Also zum Beispiel, wie kann ich den Kundenservice kontaktieren? Was wir da auch wissen, ist, dass die Telefonnummer, die dort angegeben ist, ganz häufig auch mal angerufen wird, nur um zu überprüfen, gibt's dort wirklich jemanden? Und da ist auf jeden Fall immer eine Festnetznummer noch sicher oder vertrauenserweckender als eine Handynummer. Klingt zwar ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ist immer noch so. Weil man da einfach das Gefühl hat, der kann nicht irgendwo sitzen auf der Welt, sondern der muss an einem festen Ort sitzen. Was ja bei Festnetz auch nicht mehr ganz stimmt, aber das ist so das Gefühl. Genau, und ansonsten natürlich die AGB müssen die Daten enthalten, die man sich als Kunde auch erwartet. Die liest zwar keiner komplett durch, aber es gibt doch Kunden, die schauen immer nach bestimmten Punkten, vor allem natürlich, wie ist es mit den Rücksendekosten. Und am Ende wollen die Kunden auch wissen, mit wem bekomme ich es und wann bekomme ich das Ganze. Also bis wann soll das Paket bei mir eintreffen? Das muss auf jeden Fall stimmen, diese Angabe. Und dann, ja, kommt es dann auch wirklich bei mir an oder muss ich es irgendwo im Paketshop abholen? Also auch die Angabe, mit welchem Paketdienstleister versendet man. Weil mit den einen haben die Kunden gute Erfahrungen, mit den anderen bekommen sie das Paket nie. Auch da muss man, das sollte man mit angeben, um Vertrauen zu gewinnen.
Jetzt greifst du mir fast ein bisschen vorweg. Ich wollte dich noch ein bisschen zur Konsumentenstudie befragen. Ihr bringt ja immer wieder die Konsumentenstudie raus, wo ihr eigentlich genau diese Insights, die du gerade teilst, veröffentlichst. Was steht da so drinnen, abseits von dem, ich sage jetzt mal, Zahlungsmittel war jetzt ein wichtiges Thema, aber was hättest du da noch für Ergänzungen, worauf, also was den Personen aktuell wichtig ist, wenn sie online kaufen?
Also was wir dort gesehen haben, ist, wie wichtig der Kundenservice ist. Also dass sie sich dort abgeholt fühlen und vor allem, dass sie auch jemanden erreichen können und dass es dann auch eine Rückmeldung gibt. Und was wir da in den letzten Jahren gesehen haben, wir machen diese Studie schon seit Jahren, dass die Reaktionszeit, die erwartet wird, dass die deutlich kürzer geworden ist. Also wo wir vor 5 Jahren noch gesehen haben, es reicht, wenn man innerhalb von 2 Tagen antwortet, ist es jetzt nur noch ein Tag, dass man Zeit hat. Es muss nicht unbedingt wirklich direkt sein. Also ein Chat oder sowas muss nicht sein. Was wir gesehen haben, das Allerwichtigste ist, dass die E-Mail-Adresse funktioniert. Das erwarten sich die meisten Kunden. Das haben 80% angegeben. Sie wollen innerhalb von einer angemessenen Zeit auch per E-Mail eine Antwort bekommen. Telefon, Chat und sowas, also alles, wo es direkt passiert, ist gar nicht ganz so wichtig, aber fördert natürlich auch das Kundenvertrauen, wenn man es auch mit anbietet, wenn man da auswählen kann. Mhm.
Noch ein Punkt, den du ergänzen wolltest? Entschuldige, jetzt wusste ich nicht, ob du noch einen... Ich grätsch mal kurz dazwischen bezüglich Kundenservice. Weil du gesagt hast, E-Mail wird erwartet. Da kann ich auch einfach nur den Tipp mitgeben, auch eine Auto-Response-Mail definitiv einzuführen, weil manchmal landen Mails im Nirvana oder man kennt es wahrscheinlich, dass man eine Kontaktanfrage an ein Unternehmen sendet, sich denkt, okay, habe ich das jetzt wirklich abgeschickt oder was passiert jetzt? Also man erwartet immer eine Reaktion auf eine Aktion und das kann man proaktiv selbst steuern, indem man eine Autoresponse-Mail einrichtet und dort auch einen, ich sage jetzt immer, Notfallsplan sozusagen reinschreibt mit, hey, danke für deine Nachricht, das war dein Anliegen, Punkt, Punkt, Punkt. Stell dir vor, du bist nämlich in einem großen Unternehmen, gehst nächsten Tag auf Urlaub, es war noch irgendein Thema, du leitest diese Mail an deine Kollegen und Kolleginnen weiter, sagst, hey, ich habe mich da eh schon informiert, kann sein, dass sich dabei meldet, mit der Nachricht dazu und das Notfallszenario sozusagen, wenn in 48 Stunden sich keine Person bei dir meldet, dann verwende bitte folgende E-Mail-Adresse und das wäre dann sozusagen eine Backup-E-Mail-Adresse, die für wirkliche Kundenservice-Notfälle gedacht ist, dass man einfach so ein bisschen Stufen im Kundenservice auch intern drinnen hat, dass man da nicht drauf vergisst und das zuerst den Versanddienstleister erwähnt und die Zahlungsarten, da einfach auch so ein kleiner Lifehack einfach im Online-Shop unten die Logos anzuführen, kann meistens für ganz schnell viel Hilfe sorgen. Wer da noch Tipps dazu braucht, wir haben ein kostenloses White Paper auf unserer Website. Das nennt sich Conversion Rate White Paper, glaube ich. Habe es jetzt gerade nicht vor mir. Das ist auf 3 Seiten zusammengefasst, dass man eben sowas schnell umsetzen kann. Deswegen mega, mega cool. So, Entschuldigung.
Genau, das ist das, was du sagst mit den Logos unten drauf. Also das ist natürlich auf jeden Fall vertrauensfördernd, wenn man dort nicht nur die Paketdienstleister-Logos anführt, sondern auch die Zahlungsmittel, die grundsätzlich zur Verfügung stehen. Gütezeichen natürlich. Also alles das, was einem schnell, in dem Fall mit den Symbolen auch, zeigt, was habe ich in diesem Shop alles zu erwarten, das will man schnell wissen und erwartet es im Moment im Footer, dass da die ganzen Informationen sind, was natürlich leider die Fake-Shop-Betreiber auch wissen, zumindest die Fake-Shops gut machen und die haben das nämlich genau alle da unten.
Jetzt könnte man natürlich die kritische Frage stellen, kann man sich bei Fake-Shops nicht einiges für den eigenen Online-Shop abschauen sozusagen, weil das müssten ja theoretisch gute Vertriebspsychologie-Experten sein. Also da müssen wir mal ins Interview kriegen, ohne das jetzt zu beschönigen. Aber die sind schon sehr fortgeschritten, wenn ich das jetzt richtig verstehe, also in ihrer Attitüde. Wie lange gibt es dann so einen Fake-Shop? Weil du sagst, ihr versucht sie dann so schnell wie möglich runterzunehmen.
Genau, also die sind professionell und sind wieder nicht professionell. Wer jetzt auf der Watchlist Internet mal unsere lange, lange Liste der Fake-Shops anschaut und dann diese Shops mal durchschaut, der sollte sich da keine Inspirationen holen, weil 95% der Fake-Shops sind schlecht gemacht. Die spielen damit, dass sie zum Beispiel limitierte Produkte noch lagernd haben, die es sonst nirgends mehr gibt. Die brauchen nicht mit irgendwas anderem zu Vertrauen aufzubauen, weil da will jemand diese Sneaker haben und sieht die dort, sieht, dass die lagernd sind und dann ist alles andere egal. Ich muss jetzt schnell bestellen, sonst nimmt sie mir jemand anders weg. Und deswegen brauchen die nicht besser sein. Also diese 95% der Fake-Shops, die wir da kennen, die sehen, seitdem wir die Watchlist Internet machen, seit 10 Jahren immer genau gleich aus, haben sich nie verändert. Auch die Domain, der Domainname passt nicht unbedingt zu dem, was es an Produkten gibt und so weiter. Und es funktioniert trotzdem. Wir sehen auch, dass die teilweise sehr viel Traffic auf den Shops haben. Also je nachdem, was die für Produkte haben, wonach gerade gesucht wird, generieren die zum Teil fast gar keinen Traffic und dann genau der gleiche Shop, nur unter einer anderen Domain mit einem etwas anderen Design, hat sehr viel Traffic. Und das eigentlich nur, dass sie über Suchmaschinen gefunden werden. Und dann gibt's eben diese 5%, die wirklich gut gemacht sind, die auch deutlich schwerer zu erkennen sind, wo man sehr viel genauer hinschauen muss. Und da könnte man sich dann was abschauen. Also das sind Fake-Shops, die haben ein Impressum zum Beispiel. Das ist auch schwer zu überprüfen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Die geben aber auch an, die haben genau den Footer mit den ganzen Logos drin und Ähnlichem. Ja, und dann eben zum Ende hin stimmt's irgendwo nicht. Also da ist dann, dass am Ende halt nur noch die Vorkasse funktioniert und so. Aber davor haben die das wirklich sehr gut gemacht und man könnte sich einiges abschauen.
Mhm. Wie lange solche Shops im Internet sind, ist wahrscheinlich immer unterschiedlich, je nachdem, ob sie gefasst werden oder nicht. Aber erwischt man solche Leute theoretisch, die jetzt so Fake-Shops in die Welt setzen, oder tarnen die sich gut?
Also bei den Copy-Paste-Fake-Shops, da ist es so, dass die oft nur 2 bis 3 Wochen online sind. Dann ist die Domain sozusagen verbrannt. Also die nehmen häufig Domains, die aufgelassen wurden, die zurückgelegt wurden. Und sobald die wieder neu registriert werden können, nutzen die die. Da haben die noch ein ganz gutes Google-Ranking. Und wenn das Google-Ranking verbraucht ist, geht der Fake-Shop auch schon wieder weg. Die anderen, also die professioneller gemacht sind, die gibt es meistens auch ein bisschen länger, so 2 bis 3 Monate sehen wir die, teilweise auch noch deutlich länger. Und erwischt man die, die glauben, das ist einfach zu machen. Ich kann ja einen Online-Shop online stellen und ein bisschen was mit mich im Internet verstecken, weiß ich auch. Die erwischt man. Das sind aber die kleinen Fische, die haben vielleicht mal einen Fake-Shop, vielleicht mal 2 Fake-Shops online gestellt, haben 2.000-3.000 Euro Umsatz damit gemacht und dann werden die erwischt. Die wirklich großen Betreiber erwischt man nicht. Die sind international wie ein Konzern aufgestellt. Also die Köpfe sitzen irgendwo und koordinieren das von dort aus übers Dark Web und haben dann eigentlich genauso, wie es im seriösen E-Commerce passiert, haben sie ihre Dienstleister. Also da wird übers Dark Web dann der Hoster eingekauft, da wird der Website oder Webshop-Ersteller, der Programmierer eingekauft, da werden die Produktdaten eingekauft, da wird das Marketing eingekauft. Da wird der Geldfluss, also die betrügerischen Kontos und sowas eingekauft, alles das. Und die kennen sich aber untereinander nicht. Das heißt, wenn man einen Puzzlestein davon finden würde irgendwo, dann hätte man die anderen auch nicht, weil die kennen sich überhaupt nicht. Die verabreden sich nur über das Dark Web und bezahlen sich halt auch mit Bitcoin.
Okay, also sehr, sehr spannend, da so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Ich kann mich da an eine Folge mit Martin Hornschmidt erinnern, der mir auch dieses Szenario, wie das eigentlich aufgestellt ist, und der hat Ähnliches gesagt mit, dass es eigentlich wie ein Großkonzern ausschaut, dass das extrem professionell teilweise passiert und da jetzt nicht einfach nur eine Person sich denkt, haha, heute mache ich einen Online-Shop für Gartenmöbel, sondern dass es schon wie ein Launchplan eigentlich dahinter hat, wann, wer, mit welchem Marketingkanal gehen wir da rein etc., dass das sehr, sehr professionell funktioniert mittlerweile.
Genau, und was wir auch sehen, ist eben, dass die auch die Zeiten, wo alle anderen Online-Händler ihren Shop auch optimieren, dass die also wo der E-Commerce weniger Geschäft hat, da wird ein bisschen optimiert und das machen die Kriminellen auch. Also die probieren dann doch mal auch andere Zahlungswege aus. Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel dann Anfang des Jahres gesehen, dass der Klarna-Sofortprozess nachgebaut wurde. Boah. Ja, und man hat dort halt seine Kontozugangsdaten dann eingegeben. Ja. Was da interessant war, was wir da beobachten konnten, ist, dass dann gar kein Geld abgebucht wurde in dem Moment. Da waren denen die 200-300 Euro vielleicht Warenkorb zu wenig, sondern die hatten mal die Bankzugangsdaten, also die zum Online-Banking, die Zugangsdaten, und dann ist ein Folgebetrug passiert, wo dann 12.000-13.000 Euro Gewinn gemacht werden konnten, weil man die Leute telefonisch auch dazu gebracht hat, dann eine größere Überweisung zu tätigen als nur diese 200-300 Euro Warenkorb.
Okay, gut. Überleitung zum Gütesiegel vielleicht jetzt. Du hast gesagt, damit kann ich jetzt ein bisschen reingrätschen, dass ich jetzt nicht als vielleicht vermeintlich normaler Onlineshop, als Fake-Onlineshop identifiziert werde und jemand vielleicht Angst davor hat, bei mir zu bestellen. Macht ihr eine Gegenbewegung mit dem E-Commerce-Gütezeichen? Magst du vielleicht kurz erklären, macht ein Gütezeichen Sinn? Ab wie vielen wäre es unsinnig? Also es gibt ja unter anderem nicht nur euch, ich könnte ja jetzt 10, 20 Gütesiegel einkaufen. Wie viele machen Sinn und macht es überhaupt Sinn?
Ein Gütezeichen ist gut, drei sind besser. Das sagen uns alle Händler, die mehrere Gütezeichen haben und A/B-Testing machen, dass die das wirklich messen können, wenn es auch mehrere Gütezeichen gibt. Bei den Gütezeichen gibt es den großen Unterschied. Es gibt einmal halt diese Plaketten, die man sich auf den in den Online-Shop geben kann, wo aber ein Kunde nichts überprüfen kann. Das machen auch die Kriminellen. Also alles, was es an gratis oder an einfachen Gütezeichen gibt, die nirgends überprüft werden können, das haben auch alle Online-Shops drauf. Und dann gibt es eben die Gütezeichen wie das österreichische E-Commerce-Gütezeichen, wo man eben in dem Zertifikat auf der Webseite des Gütezeichenbetreibers überprüfen kann, darf der das wirklich tragen. Normalerweise sollte dann auch das Gütezeichen, was in dem Online-Shop eingebaut ist, auf dieses Zertifikat auf der Gütezeichen-Website verlinken. Wenn das nicht passiert, kann man aber bei dem Anbieter des Gütezeichens auch noch in der Liste schauen, ob der wirklich dabei ist, ob der das nutzen darf. Und das sind die Gütezeichen, die auch am meisten Wirkung haben, also am meisten Vertrauen generieren. Da gibt es ein paar am deutschsprachigen Markt. Also das sind einmal wir mit dem österreichischen E-Commerce-Gütezeichen. Das bekannteste, gerade für den deutschen Markt, ist wahrscheinlich Trusted Shops als kommerzieller Anbieter. Und wie wir als gemeinnütziger Anbieter gibt es in Deutschland zum Beispiel auch noch das EHI-Siegel.
Jetzt hast du gesagt, es gibt manche Gütesiegel, die kontrolliert eh keiner. Kann ich heute sagen, hey, ich mache mir heute auch ein E-Commerce-Gütezeichen, mehr oder weniger? Oder gibt es irgendwelche Regularien, die sagen, hey, okay, für deine Branche ja, für allgemeinen Onlinehandel nein? Wie schaut da so die Rechtsprechung aus?
Also grundsätzlich kann jetzt jeder ein Gütezeichen machen. Bis 2009 gab es noch ein Gesetz für Gütesiegel. Das gibt's nicht mehr. Also im Grunde kann jeder eins machen. Ja, ich würde mal sagen, das Einzige, wo man darauf achten muss, dass man keine Markenrechte von anderen Gütezeichen verletzt. Aber ansonsten kann jeder jede Plakette machen, die vertrauensvoll aussieht und sich auch auf dem Online-Shop geben. Wie viel die dann bringt, ist halt die Frage.
Okay. Was überprüft ihr, dass man eures bekommt? Weil ich nehme mal an, dass sag mal so, hey Thorsten, bist mal ursympathisch, kann ich das Gütesiegel haben, kannst du mich bitte auf die Liste schreiben? Sondern wird wahrscheinlich auch ein gewisser Akkreditierungsprozess notwendig sein. Was wird da so gecheckt?
Genau, also bei allen überprüfbaren Gütezeichen ist das ziemlich ähnlich. Wir haben eine Checkliste, die hat knapp über 100 Punkte, die wir uns anschauen. Da wird vor allem auch mal das Impressum überprüft, ob das passt. Dann schauen wir uns die AGB an. Wir schauen uns einen Teil der Datenschutzbestimmungen an. Alles das, was den E-Commerce selbst ausmacht und kein Marketing ist. Hilfe FAQ-Seite gehört dazu, Rücktrittsrecht, Geoblocking-Verordnung, Elektrogeräte-Rücknahme, Altgeräte-Rücknahme eben und sowas. Das schauen wir uns an, schauen uns dann aber auch den ganzen Checkout-Prozess an, ob der passt. Also da gibt's ja auch genaue Vorgaben, wie der Button beschriftet sein darf, wo was auf der Seite stehen muss. Und dann schauen wir uns auch die erforderlichen Mails an, die nach dem Bestellen versandt werden müssen. Also die Empfangsbestätigung, die Vertragsbestätigung, auch dass da die richtigen Informationen drinstehen. Wie gesagt, das sind knapp über 100 Punkte, die wir da anschauen. Man bekommt dann eine Checkliste, wo zum einen drin steht, was wir alles überprüft haben. Man bekommt aber auch eine kurze Zusammenfassung, wo nur die Punkte zusammengefasst sind, bei denen man noch was tun muss. Da gibt's dann kurze Tipps von uns, wie man das umsetzen kann, stehen in dieser Checkliste, also wie man es umsetzen muss. Es gibt auch ausführliche Mustertexte, die man verwenden kann. Und natürlich stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.
Sehr, sehr cool. Was kostet so ein Gütezeichen?
Also bei uns kostet es für die Kleinsten geht es mit knapp 600 Euro im Jahr los und für die größten Shops, das hängt von der Mitarbeiterzahl ab, geht es auf 1700 Euro, knapp über 1700 Euro im Jahr.
Passt, perfekt, cool. Gutes Frage-Antwort-Spiel. Wir machen kurz einen Strich unter das ganze E-Commerce Trara, wir sind wie üblich nach einer halben Stunde schon mit E-Commerce-Fragen durch. Wie üblich frage ich dich aber auch noch ein paar visionäre Fragen, beziehungsweise ein paar, ich sage jetzt mal, ein paar Fragen, die nicht 100% dem E-Commerce angehörig sind. Und eines, was mir bei dir schon länger aufgefallen ist, ist, du bist schon sehr, sehr lange mit dabei beim österreichischen E-Commerce-Güterzeichen und dem gesamten Vereinsbetrieb sozusagen. Was motiviert dich an deiner Arbeit, dass du jetzt nicht gesagt hast, hey, ich schaue mir jetzt auch mal Trusted Shops oder eine E-Commerce-Agentur an oder irgendeinen anderen Job, dass du sagst, hey, ich feiere den Job total und ich mag da auch bleiben. Was motiviert dich da dazu?
Also ich bin jetzt seit gut elf Jahren dabei und eigentlich habe ich mehrfach in der Zeit den Job gewechselt. Ich habe zwar immer noch denselben Arbeitgeber, aber ich habe am Anfang nur das Gütezeichen gemacht. Habe da auch selbst zertifiziert, was ich inzwischen nicht mehr mache. Das machen die Kolleginnen und Kollegen. Und ja, da hat sich vieles entwickelt. Ich habe dann irgendwann die Verantwortung für die Watchlist Internet übernommen, was ja ein ganz anderer Bereich ist. Und bin immer wieder auch bei unseren Forschungsprojekten mit drin, wo wir zum Beispiel den Fake-Shop-Detektor entwickelt haben, der mit künstlicher Intelligenz Fake-Shops erkennen kann. Und da gibt's viele spannende Entwicklungen, die wir da eben machen. Und das macht's, glaube ich, auch aus, weshalb ich so für diesen Job brenne. Nämlich, dass wir in dem kleinen Verein, in dem wir sind, so viele Möglichkeiten haben, dass sich so viel so schnell entwickeln kann. Das ist eben nicht wie in vielen größeren Unternehmen, wo vieles schon sehr starr ist. Bei uns kann sich sehr viel entwickeln und so hat sich auch in den 11 Jahren mein Job sehr entwickelt, ist sehr abwechslungsreich, immer wieder was Neues und ja, das ist das, was mir gefällt und weshalb ich auch noch dabei bin. Wenn es jetzt allerdings so gewesen wäre, dass ich die Aufgabe, die ich am Anfang übernommen habe, immer noch genau so heute machen sollte, dann weiß ich nicht, ob ich noch da wäre.
Okay, also kleiner Appell vielleicht für alle, die zuhören. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, auch Abwechslung in den Joballtag zu integrieren und auch Verantwortungsübertrag sozusagen auf verschiedenste Kernbereiche zu streuen. Muss ich mich natürlich selber auch bei der Nase nehmen, ich habe auch eine Mitarbeiterin. Aber es sind sehr, sehr gute sehr, sehr gute Insights, die du da noch dazu gehangen hast. Du hast gesagt, du bist 11 Jahre mit dabei. Was waren so die schönsten Momente deiner beruflichen Karriere? Du hast jetzt über Fake-Shop-Detektoren und dergleichen gesprochen, hast schon selber jemanden verhaftet mit der Internetpolizei oder was waren da so deine schönsten Erlebnisse, die du in deiner beruflichen Karriere hattest?
Bei der Watchlist Internet warnen wir ja nur, wir ermitteln ja nicht. Das macht dann die Polizei, auch mit unseren Daten natürlich, die sie dafür verwenden. Aber also da gibt es die Verhaftung, habe ich nicht als schönsten Moment, aber was immer wieder schöne Momente sind, wenn wir von jemand eine Nachricht bekommen, der sagt, ich hätte fast in dem Shop eingekauft, habe dann eure Warnmeldung gefunden und bin vor Schaden bewahrt worden. Das macht natürlich immer Spaß, das zu lesen. Ja, und auf der anderen Seite, was immer wieder schöne Momente in der beruflichen Karriere sind, wenn ich zum Beispiel bei dir auf der Bühne stehen kann und das, was mich so antreibt, auch anderen vermitteln kann.
Sehr schön, das sind sehr, sehr gute Insights. Ja, lieber Thorsten, ich würde sagen, danke mal fürs kurze und knackige Interview. Für die, die den Thorsten jetzt noch öfter und länger hören wollen, die werden wahrscheinlich schon letzte Woche entweder in Wien mit dabei gewesen sein. Im März am 20. waren wir schon in Wien und nächstes Monat im April sind wir in Graz und in Linz mit einer Roadshow, wo der liebe Thorsten jeweils einmal auf der Bühne steht. Und da wird euch auch noch natürlich auch den Rest des Jahres zur Verfügung stehen. Aber die große Frage, die sich uns stellt, Thorsten, wenn man sich denkt, hey, ich feiere diesen Typen total, ich würde auch extrem gern dort arbeiten, wie komme ich am besten mit dir in Kontakt oder wie komme ich am besten mit euch in Kontakt, wenn ich mit euch sprechen möchte?
Also zum einen natürlich über unsere Websites gütezeichen.at mit UE, watchlist-internet.at. Da sind wir zu finden, aber mit beiden Seiten auch auf LinkedIn und dort bin ich natürlich auch als Thorsten Behrens zu finden.
Sehr, sehr schön. Thorsten, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Interview. Danke für deine vielen Insights und ich freue mich schon auf die kommende Zeit, die wir auch live miteinander verbringen dürfen und nicht nur remote. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Einblicke und vielleicht noch ein letztes Wort an die Zuhörerinnen und Zuhörer von deiner Seite.
Ja, vielen Dank für die Einladung, auch von meiner Seite. Hat viel Spaß gemacht und ja, schafft Vertrauen im E-Commerce.
Vielen lieben Dank und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Bis bald. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen und du hast jetzt nicht Angst davor, beim nächsten Online-Shop zu bestellen. Sollte das aber so sein, solltest du jetzt wohl wissen, wie du vorzugehen hast. Dieser Podcast ist definitiv nicht fake und wenn du auch andere davon begeistern möchtest, schrecke nicht davor zurück, den Podcast zu teilen und ihn positiv zu bewerten. Solltest du Themen haben, die wir im Podcast behandeln sollen, schreib uns bitte gerne eine E-Mail oder eine kurze SMS oder WhatsApp an 0677 638 18861. Ich bedanke mich wie üblich fürs Zuhören und wir hören uns in 14 Tagen wieder.